Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Carsten Thiel. Winnetou 1 von Karl May. Fünftes Kapitel. Schöner Tag. Teil 5. Es herrscht bei den Indianern der Brauch, dass die fortziehenden Krieger von den Zurückbleibenden eine Strecke weit begleitet werden. Dies geschah heute nicht, weil Intschu-Tschuna es nicht gewollt hatte. Die 30 Roten, welche mit uns ritten, nahmen nicht einmal von ihren Frauen und Kindern Abschied. Sie hatten dies wohl schon vorher getan, denn es öffentlich zu tun erlaubte ihre Kriegerwürde nicht. Einen einzigen gab es, welcher mit Worten Abschied nahm, nämlich Sam Hawkins. Er sah Kliuna Ai unter den Frauen stehen, lenkte, als er bereits im Sattel saß, sein Maultier zu ihr hin und fragte: »Hat Mond gehört, was ich im Loch der Erde gesehen habe?«
»Du hast es gesagt, und ich hörte es«, antwortete sie.
»Ich hätte noch mehr, noch viel mehr sagen können, zum Beispiel auch von dir.«
»Von mir? Habe ich auch mit dem Loche gesteckt?«
»Ja. Ich sah deine ganze Zukunft vor mir liegen. Soll ich sie dir mitteilen?«
»Ja, tue das«, bat sie schnell und eifrig. »Was wird mir die Zukunft bringen?«
»Sie wird dir nicht etwas bringen, sondern etwas rauben. Etwas, was dir sehr wert und teuer ist.«
»Was ist das?« erkundigte sie sich ängstlich.
»Dein Haar. Du wirst es in einigen Monden verlieren und einen fürchterlichen Kahlkopf bekommen, grad so wie der Mond, der ja auch keine Haare hat. Dann werde ich dir meine Perücke schicken. Leb wohl, du trauriger Mondschein, du!«
Er trieb lachend sein Maultier von dannen, und sie wendete sich ab, sehr beschämt darüber, dass sie sich durch ihre Neugier hatte auf das Eis führen lassen. Die Ordnung, in welcher wir ritten, machte sich ganz von selbst. Intschu-Tschuna und Winnetou mit seiner Schwester und ich waren an der Spitze. Dann folgten Hawkins, Parker und Stone, und hinter ihnen kamen die 30 Apachen, welche miteinander abwechselnden, die Packpferde zu leiten. Nchochi saß rittlings, also nach Männerart, auf ihrem Pferde. Sie war, wie ich schon wusste, und es sich auch im Verlauf unserer Reise zeigte, eine ausgezeichnete und auch ausdauernde Reiterin. Ebenso gut wusste sie ihre Waffen zu handhaben. Wer uns begegnet wäre, ohne sie zu kennen, hätte sie für einen jungen Bruder Winnetous halten müssen. Einem scharfen Auge aber konnte die frauenhafte Weichheit ihrer Gesichtszüge und Körperformen nicht entgehen. Sie war schön, wirklich schön, selbst trotz ihres männlichen Anzuges und ihrer männlichen Art zu reiten, schön. Die ersten Tage unserer Reise verliefen ohne irgendein Ereignis, welches erwähnt zu werden verdiente. Wie bekannt hatten die Apachen 5 Tage gebraucht, um von dem Ort des Überfalls nach dem Pueblo am Rio Pecos zu kommen. Der Transport der Gefangenen und Verwundeten hatte diesen Ritt verlangsamt. Wir erreichten schon nach 3 Tagen die Stelle, an welcher Klekipetra von Rettler ermordet worden war. Dort wurde Halt und Nachtlager gemacht. Die Apachen trugen Steine zu einem einfachen Denkmale zusammen. Winnetou war an dieser Stelle noch ernster als gewöhnlich gestimmt. Ich erzählte ihm, seinen Vater und seiner Schwester, was Klekipetra mir über sein früheres Leben mitgeteilt hatte. Am nächsten Morgen ging es weiter, bis in die Gegend, wo unsere Messarbeit so plötzlich durch den Überfall unterbrochen worden war. Die Pfähle steckten noch, und ich konnte sofort beginnen, tat dies aber nicht, weil es zunächst noch Notwendigeres zu tun gab. Es war nämlich den Apachen damals nach dem Kampfe nicht eingefallen, die toten Weißen und Kiowas zu begraben, sondern sie hatten die Leichen liegen lassen, wie sie lagen. Was von ihnen unterlassen worden war, hatten die Geier und andere Raubtiere übernommen, doch freilich in anderer Weise. Die Knochen lagen umher, völlig abgenagt, oft auch mit faulen Fleischresten behangen. Es war eine schaurige Arbeit für mich, Sam, Dick und Will, diese Überreste zu sammeln und in ein gemeinschaftliches Grab zu legen. Die Apachen beteiligten sich natürlich nicht dabei. Darüber verging der Tag, und ich fing erst am nächsten Morgen meine Arbeit an. Abgesehen von den Kriegern, welche mir die nötigen Handreichungen taten, half mir besonders Winnetou dabei, und seine Schwester kam kaum von meiner Seite. Es war ein ganz anderes Schaffen als damals, wo ich es mit so unsympathischen Menschen zu tun gehabt hatte. Die Roten, welche ich nicht beschäftigte, streiften in der Gegend herum und brachten dann abends manche Jagdbeute mit. Es lässt sich denken, dass ich die Arbeit sehr rasch förderte. Ich erreichte trotz der Schwierigkeit des Terrains den Anschluss an die nächste Sektion schon nach 3 Tagen und bedurfte nur noch eines 4. Tages, um die Zeichnungen und Notizen zu vervollständigen. Dann war ich fertig, und das war gut, denn der Winter rückte schnell heran. Die Nächte waren schon empfindlich kalt, so dass wir die Feuer bis zum Morgen nicht ausgehen ließen. Wenn ich gesagt habe, dass die Apachen mir behilflich waren, so kann ich doch leider nicht behaupten, dass sie dies gern getan hätten. Sie gehorchten dabei den Befehlen ihrer Häuptlinge. Ohne dieselben hätten sie mich wohl schwerlich unterstützt. Man sah es jedem, den ich beschäftigte, an, dass er sich freute, wenn seine Handreichungen nicht mehr gebraucht wurden. Und wenn wir dann am Abende beisammen saßen, so lagerten die 30 Insmen stets entfernter von uns, als nötig war, und ihnen die Achtung vor ihren Häuptlingen gebot. Diese letzteren bemerkten dies sehr wohl, schwiegen aber darüber. Sam beobachtete es auch und meinte zu mir, »Wollen gar nicht so recht ans Zeug, diese Roten. Es ist und bleibt doch immer wahr. Der Rote ist ein tüchtiger Jäger und tapferer Krieger, sonst aber ein Faulpelz. Die Arbeit schmeckt ihm nicht.« »Das, was sie für mich tun, strengt nicht im Mindesten an und ist gar keine Arbeit zu nennen. Ihr Widerwille hat wohl einen anderen Grund.«
»So? Welchen denn?«
»Sie scheinen an die Prophezeiung ihres Medizinmannes zu denken und derselben mehr zu glauben als der eurigen, lieber Sam.«
»Mag sein, wäre aber dumm von Ihnen.«
»Und sodann ist Ihnen meine Arbeit doch jedenfalls ein Greuel. Die hiesige Gegend gehört Ihnen, und ich vermesse sie für andere Leute, für Ihre Feinde. Daran müsst ihr auch denken, Sam.«
»Aber Ihre Häuptlinge wollen es doch so.«
»Allerdings, das setzt aber nicht mehr voraus, oder vielmehr hat nicht zur Folge, dass Sie auch damit einverstanden sind. Sie sind im Stillen dagegen, und wenn ich Sie beobachte, wie Sie beisammensitzen und leise miteinander sprechen, so sehe ich es Ihren Mienen an, dass Sie von mir reden, und zwar nichts, worüber ich mich freuen würde, wenn ich es hörte.«
»Kommt mir auch so vor, kann uns aber sehr gleichgültig sein. Was Sie denken und reden, kann uns nicht schaden. Wir haben es mit den Chuchuna, Winnetou und Nchuchi zu tun, und über diese 3 können wir doch wohl nicht klagen.«
Da hatte er recht. Winnetou und sein Vater waren mir in allem behilflich und von einer wahrhaft brüderlichen Zuvorkommenheit. Und die Indianerin sah mir gar jeden Wunsch an den Augen ab. Es war, als ob sie jeden meiner Gedanken erraten könne. Sie tat immer nur, was ich wollte, ohne dass ich es auszusprechen brauchte. Und das erstreckte sich auf Dinge und Kleinigkeiten, die kein Mensch sonst zu beachten pflegt. Ich wurde mit jedem Tage mehr zur Dankbarkeit verpflichtet. Sie war eine scharfe Beobachterin und aufmerksame Zuhörerin, und ich bemerkte zu meiner Freude und Genugtuung, dass ich, absichtlich oder unabsichtlich, ihr Lehrer war, von dem sie mit Begierde lernte. Wenn ich sprach, hing ihr Auge an meinen Lippen, und was ich tat, tat sie dann später genau ebenso, selbst wenn es den Gewohnheiten ihrer Rasse widersprach. Sie schien nur für mich da zu sein und war für meine Bequemlichkeit und mein Wohlbefinden viel besorgter als ich selbst, der ich gar nicht daran dachte, es besser haben zu wollen als die anderen. Also am Ende des 4. Tages war ich fertig und verpackte die Messinstrumente in die dazu mitgebrachten Decken. Wir machten uns reisefertig und brachen am Morgen des 5. Tages auf. Die beiden Häuptlinge hatten sich für ganz dieselbe Route entschlossen, auf welcher ich von Sam in diese Gegend gebracht worden war. Als wir derselben 2 Tage lang gefolgt waren, hatten wir eine Begegnung. Wir befanden uns in einer flachen, grasigen und hier und da durch Buschwerk unterbrochenen Gegend, die uns einen guten Ausblick gewährte, was im Westen immer von Vorteil ist. Man kann nicht wissen, auf was für Menschen man trifft, und da ist es gut, wenn man jede Annäherung im Voraus bemerkt. Wir sahen 4 Reiter uns entgegenkommen. Sie waren Weiße. Sie erblickten uns natürlich ebenso wie wir sie und hielten an, ungewiss, ob sie ihren Weg fortsetzen oder uns ausweichen sollten. 30 Roten zu begegnen, das ist nicht angenehm für Weiße, die nur zu vieren sind, zumal wenn sie nicht wissen, welchem Stamme die Indianer angehören. Aber sie sahen, dass Weiße bei den Indsmen waren, und das schien ihr Bedenken zu heben, denn sie ließen ihre Pferde in derselben Richtung weitergehen. Sie waren wie Cowboys gekleidet und mit Gewehren, Messern und Revolvern bewaffnet. Als sie uns auf 20 Schritte nahe gekommen waren, hielten sie ihre Pferde an, nahmen der Übung gemäß ihre Gewehre schussfertig in die Hand, und der eine von ihnen rief uns zu.
»Gut Day, Mischus! Ist es nötig, den Finger am Drücker zu haben oder nicht?«
»Gut Day, Gents«, antwortete Sam, »tut eure Schießhölzer getrost weg. Wir haben nicht die Absicht, euch aufzufressen.«
Darf man erfahren, woher ihr kommt? Vom alten Mississippi herüber. Und wohin wollt ihr? Hinauf ins New Mexico und von dort aus nach Kalifornien hinüber. Haben gehört, dass dort Rinderhirte gebraucht und besser bezahlt werden als da, woher wir kommen.
Könnt recht haben, Sir. Müsst aber noch einen weiten Weg machen, bis ihr eine solche feine Anstellung erhaltet. Wir kommen von da oben herunter und wollen nach St. Louis. Ist der Weg jetzt rein?
Ja, wenigstens haben wir nicht zum Gegenteile gehört. Brauchtet euch aber auch in einem solchen Falle nicht zu fürchten. Ihr seid ja zahlreich genug. Oder reiten die roten Gentlemen nicht weit mit? Nur die beiden Krieger hier mit ihrer Tochter und Schwester in Chuchuna und Winnetou, die Häuptlinge der Apachen.
Was ihr sagt, Sir? Eine rote Lady, welche nach St. Louis will? Darf man vielleicht eure Namen erfahren?
Warum nicht? Sind ehrliche Namen, brauchen sie nicht zu verheimlichen. Ich werde Sam Hawkins genannt, wenn ich mich nicht irre. Da sind meine Kameraden Dick Stone und Will Parker. Und hier neben mir seht ihr Old Shatterhand, einen Boy, der den grauen Bär mit dem Messer ersticht und den stärksten Menschen mit der Faust zu Boden schlägt. Nun habt ihr wohl die Gewogenheit, mir eure Namen auch zu nennen.
Gern. Von Sam Hawkins haben wir gehört. Von den anderen Gentlemen noch nicht. Ich heiße Santa und bin kein so berühmter Westläufer wie ihr, sondern ein einfacher, armer Cowboy.
Er nannte auch die Namen seiner drei Gefährten, welche ich mir nicht gemerkt habe, tat noch einige Fragen, welche sie auf den Weg bezogen, und dann ritten sie weiter. Als sie fort waren, fragte Winnetou Sam, »Warum hat mein Bruder diesen Leuten so genaue Auskunft gegeben?«
»Sollte ich sie ihnen verweigern?«
»Ja.«
»Wüsste nicht, warum? Wir wurden höflich gefragt, und so musste ich höflich antworten. So wenigstens tut Sam Hawkins stets.«
»Der Höflichkeit der Bleichgesichter traue ich nicht.« »Sie waren höflich, weil wir achtmal mehr zählten als sie. Es ist mir nicht lieb, dass du ihnen gesagt hast, wer wir sind.«
»Warum? Meinst du, dass dies uns Schaden machen kann?«
»Ja.«
»In welcher Weise?«
»In mancherlei Weise. Diese Bleichgesichter haben mir nicht gefallen. Die Augen dessen, der mit dir sprach, waren keine guten Augen.«
»Habe das nicht bemerkt. Aber selbst wenn es so wäre, uns tut es nichts. Sie sind fort. Sie reiten dahin und wir dorthin. Es wird ihnen nicht einfallen, umzukehren und uns zu belästigen.«
»Dennoch will ich wissen, was sie tun. Meine Brüder mögen langsam weiterreiten. Ich aber werde mit Old Shatterhand umkehren und diesen Bleichgesichtern eine Strecke folgen. Ich muss wissen, ob sie wirklich weiterreiten oder sich nur den Schein gegeben haben, dies zu tun.«
Während die anderen hierauf ihren Weg fortsetzten, ritt er mit mir auf unserer Spur, welcher die vier Fremden gefolgt waren, zurück. Ich muss sagen, dass dieser Santa mir auch nicht gefallen hatte, und seine drei Gefährten, welche ebenso wenig vertrauenswürdig ausgesehen. Nur vermochte ich mir nicht zu sagen, was sie uns anhaben konnten oder wollten, selbst wenn sie zu den Leuten gehörten, welche das Eigentum anderer Menschen mit dem ihrigen zu verwechseln pflegten, fragte ich mich vergeblich, was sie verlocken könnte anzunehmen, dass bei uns ein Fang zu machen sei. Und selbst wenn sie dies glaubten, war es mir höchst unwahrscheinlich, dass sie es wagen würden, sie, die vier, gegen 37 wohlbewaffnete Personen vorzugehen. Aber als ich eine hierauf bezügliche Frage an Winnetou richtete, erklärte er mir,
»Wenn sie Diebe sind, so kehren sie sich nicht an unsere Überzahl, da sie nicht beabsichtigen, uns offen anzugreifen. Sie folgen uns vielmehr heimlich, um den Augenblick zu erlauschen, an welchem sich der, auf den sie es abgesehen haben, von der Gesellschaft absondert.«
»Auf wen könnten sie es abgesehen haben? Sie kennen uns ja gar nicht.«
»Auf den, bei dem sie Gold vermuten.«
»Gold? Wie können sie wissen, ob welches vorhanden ist und welche von so vielen Personen es bei sich hat? Sie müssten allwissend sein.«
»Oh nein. Sie brauchen nur nachzudenken, um es sich fast mit Sicherheit sagen zu können. Sam Hawkins ist so unvorsichtig gewesen, ihnen zu verraten, dass wir Häuptlinge sind und nach St. Louis wollen. Mehr brauchen sie nicht zu wissen.«
»Ah, jetzt ahne ich, was mein roter Bruder meint. Wenn Indianer nach dem Osten gehen, brauchen sie Geld. Da sie nun keine geprägten Münzen haben, so nehmen sie Gold mit sich, dessen Fundorte sie kennen, und wenn sie gar Häuptlinge sind, so kennen sie solche Orte ganz gewiss und nehmen sehr wahrscheinlich viel Gold mit. Mein Bruder Old Shatterhand hat es erraten. Wir beiden Häuptlinge sind es, auf welche diese Weisen ihr Augenmerk richten würden, falls sie einen Diebstahl oder Raub beabsichtigten. Sie würden freilich jetzt nichts bei uns finden.«
»Nicht? Ihr wolltet euch doch mit Gold versehen.«
»Wir werden dies erst morgen tun. Warum es bei uns tragen, wenn wir es nicht brauchen?«
Wir haben bisher nichts zu bezahlen gehabt. Dies wird erst geschehen, wenn wir in den Forts einkehren, die auf unserem Wege liegen. Darum werden wir uns nun erst Gold holen. Wahrscheinlich morgen schon.
So liegt ein Fundort in der Nähe unserer Route?
Ja, es ist ein Berg, welcher Nugget Seal genannt wird. Doch nur von uns. Bei anderen Leuten, welche nicht wissen, dass es dort Gold gibt, hat er einen anderen Namen. Wir kommen heute Abend in seine Nähe und werden uns holen, was wir brauchen.
Ich gestehe, dass mich eine Bewunderung überkam, welche mit ein wenig Neid gemischt war. Diese Menschen wussten das kostbare Metall in Menge liegen und führten, anstatt es zu benutzen, ein Leben, welches fast gar keinen Anspruch zivilisierter Menschen kannte. Sie führten keine Börsen und Portemonnaies bei sich, aber sie hatten überall, wohin sie kamen, verborgene Schatzkammern liegen, in welche sie nur zu greifen brauchten, um sich die Taschen mit Gold zu füllen. Wer dies, wenigstens das letztere und nicht ihr anspruchsloses Leben, nur auch so haben könnte. Wir mussten vorsichtig sein, denn Santa sollte nicht merken, dass wir ihm folgten. Daher benutzten wir jede Erderhöhung und jeden Strauch, um uns zu decken. Nach einer guten Viertelstunde sahen wir die vier. Sie trabten munter und unaufhaltsam ihres Weges. Sie schienen es eilig zu haben, vorwärts zu kommen und an ein Umkehren gar nicht gedacht zu haben oder noch zu denken. Wir hielten an. Winnetou beobachtete sie, bis sie unseren Augen entschwanden, und sagte dann:
»Sie haben keine bösen Absichten, und wir können also ruhig sein.«
Er ahnte ebenso wenig wie ich, wie sehr er sich da irrte. Diese Kerls hatten gar wohl Absichten, aber sie waren außerordentlich schlaue Menschen, wie ich später durch sie selbst erfuhr. Sie nahmen an, dass wir sie eine Weile beobachten würden, und gaben sich darum den Anschein, als ob sie Eile hätten. Später aber kehrten sie um und folgten uns. Wir wendeten unsere Pferde und holten unsere Gefährten, da wir galoppierten, schnell wieder ein. Am Abend machten wir an einem Wasserhalt. Gewöhnt, stets vorsichtig zu sein, suchten die Häuptlinge die Umgegend erst sehr sorgfältig ab, ehe sie die Weisungen erteilten, uns zu lagern. Das Wasser war ein Spring, der hell und stark aus der Erde hervorsprudelte. Gras für die Pferde gab es genug, und da der Platz rings von Bäumen und Gebüsch umschlossen war, so konnten wir helle Feuer brennen, ohne dass dieselben weit gesehen wurden. Zudem stellte Inchuchuna zwei Wachen aus, und so schien alles geschehen zu sein, was durch die Sorge für unsere Sicherheit geboten war. Die 30 Apachen lagerten sich, wie gewöhnlich, in gar nicht nötiger Entfernung von uns nieder, um, als die Feuer niederbrannten, ihre Portion Dürrfleisch zu essen. Wir sieben saßen am Rande des Buschwerks um unser Feuer. Die Nähe des Gesträuchs war aufgesucht worden, weil wir da vor dem kühlen Winde geschützt waren, welcher heute Abend wehte. Nach dem Abendessen pflegten wir uns einige Zeit zu unterhalten, so auch heute. Im Laufe dieses Gespräches sagte Inchuchuna, dass wir morgen später als gewöhnlich, nämlich erst zum Mittag, aufbrechen würden, und von Sam Hawkins nach dem Grunde dieser Verzögerung gefragt, erklärte er mit einer Aufrichtigkeit, welche ich später tief beklagte:
»Es sollte eigentlich ein Geheimnis sein, aber meinen weißen Brüdern darf ich es anvertrauen, wenn sie mir versprechen, demselben nicht nachzuspüren.«
Als wir dieses Versprechen gegeben hatten, fuhr er fort:
»Wir brauchen Geld. Darum werde ich morgen früh mit meinen Kindern von hier fortgehen, um Nuggets zu holen, und erst am Mittag wiederkommen.«
Stone und Parker ließen Rufe der Verwunderung hören, und Hawkins erkundigte sich nicht weniger erstaunt:
»So gibt es Gold hier in der Nähe?«
»Ja«, antwortete Inchuchuna. »Niemand ahnt etwas davon. Auch meine Krieger wissen es nicht. Ich habe es von meinem Vater erfahren, der es von dem Seinigen erfuhr. Solche Geheimnisse vererben sich nur von den Vätern auf die Söhne und werden sehr heilig gehalten. Man teilt sie selbst dem besten Freund nicht mit. Ich habe jetzt zwar davon gesprochen, würde aber den Ort keinem Menschen sagen oder gar zeigen und einen jeden niederschießen, der es wagte, uns zu folgen, um ihn zu erfahren.«
»Auch uns würdest du töten?«
»Auch euch. Ich habe euch Vertrauen erwiesen. Wenn ihr es täuschtet, so hättet ihr den Tod verdient. Ich weiß aber, dass ihr diesen Lagerplatz nicht verlassen werdet, als bis wir von unserem Gang zurückgekehrt sind.«
Damit brach er kurz und in warnendem Tone ab, und das Gespräch nahm eine andere Wendung. Dasselbe wurde nach einiger Zeit durch Sam unterbrochen.
Inchuchuna, Winnetou, Nchulchi und ich saßen mit dem Rücken nach dem Gebüsch gekehrt. Sam, Dick und Will hatten die Plätze an der anderen Seite des Feuers inne und also das Gesträuch vor ihren Augen. Mitten in der Unterhaltung stieß Hawkins einen Ruf aus, griff nach seinem Gewehre, legte es an und schickte eine Kugel in die Büsche. Dieser Schuss versetzte natürlich das ganze Lager in Alarm. Die Indianer sprangen auf und kamen herbei. Auch wir erhoben uns schnell und fragten Sam, warum er geschossen hat.
»Ich habe zwei Augen gesehen, welche hinter Inchuchuna aus dem Gestrauch hervorblickten«, erklärte er.
Sofort rissen die roten Brände aus den Feuern und drangen in das Gebüsch ein. Ihr Suchen war vergeblich. Man beruhigte sich und setzte sich wieder nieder. »Sam Hawkins wird sich geirrt haben«, sagte Inchuchuna. »Bei einem flackernden Feuer sind solche Täuschungen sehr leicht möglich.«
»Sollte mich wundern. Glaube, die zwei Augen ganz gewiss gesehen zu haben.«
»Der Wind wird zwei Blätter umgedreht haben. Mein weißer Bruder hat da ihre untere Seite gesehen, welche heller ist, und sie für Augen gehalten.«
»Das wäre allerdings möglich. Habe also Blätter totgeschossen. Hihihihi.«
Er lachte in seiner Weise in sich hinein. Winnetou betrachtete die Sache nicht von dieser spaßhaften Seite, sondern sagte in ernstem Tone, »Mein Bruder Sam hat auf jeden Fall einen Fehler begangen, vor welchem er sich später stets hüten mag.«
»Ein Fehler? Ich? Wieso?«
»Es durfte nicht geschossen werden.«
»Nicht? Das wäre, wenn ein Spion im Busche steckt, so habe ich das Recht, ihm eine Kugel zu geben, wenn ich mich nicht irre.«
»Weiß man, ob der Späher feindliche Absichten hat? Er entdeckt uns und schleicht sich heran, um zu fahren, wer wir sind. Vielleicht tritt er dann hervor, um uns zu grüßen.«
»Hm, das ist freilich wahr«, gestand der Kleine ein.
»Der Schuss war für uns gefährlich«, fuhr Winnetou fort. »Entweder hat Sam sich geirrt und keine Augen gesehen, da war der Knall überflüssig und kann nur Feinde herbeilocken, die sich vielleicht in der Nähe befinden. Oder es ist wirklich ein Mensch da gewesen, dessen Augen Sam bemerkt hat. Auch da war es falsch, auf ihn zu schießen, weil vorauszusehen war, dass die Kugel nicht treffen würde.«
»Oho, Sam Hawkins ist seiner Kugel sicher. Möchte den sehen, der mir einen Fehlschuss nachweist.«
»Ich kann auch schießen, würde aber wahrscheinlich doch nicht treffen. Der Späher sieht doch, dass ich auf ihn ziele. Er erkennt daraus, dass er bemerkt worden ist und wird eine schnelle Bewegung machen, um von der Mündung meines Gewehres wegzukommen. Die Kugel geht dann fehl und der Mann verschwindet in der Nacht.«
»Ja, ja, aber was hätte mein roter Bruder denn an meiner Stelle getan?«
»Entweder den Knieschuss angewendet oder mich still von hier entfernt, um dem Späher auf einem Umweg in den Rücken zu kommen. Der Knieschuss ist der schwierigste Schuss, den es gibt. Viele, viele Westmänner, die sonst gute Schützen sind, bringen ihn nicht fertig.« »Ich hatte nichts davon gewusst, mich aber dann, von Winnetou, auf ihn aufmerksam gemacht, in der letzten Zeit darin geübt. Ich setze den Fall, dass ich mich, allein oder mit anderen, das ist gleich, am Lagerfeuer befinde. Mein Gewehr liegt mir, wie es Regel ist, griffbereit zur rechten Hand. Da bemerke ich zwei Augen, welche aus einem Versteck mich beobachten. Das Gesicht des Späers kann ich nicht sehen, denn es befindet sich im Dunkeln, aber die Augen sind zu sehen, wenn er nicht so vorsichtig ist, durch die gesenkten Wimpern zu blicken. Sie haben einen matten, phosphoreszierenden Glanz, welcher umso bemerkbarer wird, je mehr der Mann das Auge anstrengt. Man glaube aber ja nicht, dass es leicht ist, des Nachts unter Millionen von Blättern im Gebüsch zwei geöffnete Augen zu gewähren. Das lernt man nicht, sondern diese Schärfe, diese Sicherheit des Blickes muss geboren sein. Bin ich überzeugt, einen feindlichen Späher vor mir zu haben, so muss ich, um mich zu retten, ihn unschädlich machen, ihn töten, und zwar durch eine Kugel, welche ihn zwischen die Augen trifft, denn auf diese muss ich zielen, weil sie das Einzige sind, was ich von ihm sehe. Wenn ich aber das Gewehr wie gewöhnlich anlege, es also an die Wange nehme, so sieht er, dass ich auf ihn ziele, und verschwindet augenblicklich. Ich muss mein Ziel also in einer Weise nehmen, dass er es nicht bemerkt. Dies geschieht beim Knieschusse. Ich krümme nämlich das rechte Bein derart, dass sich das Knie erhebt und mein Oberschenkel eine Linie bildet, deren Verlängerung die beiden Augen, welche ich sehe, treffen würde. Dann greife ich, scheinbar gedankenlos, wie spielend, nichts beabsichtigend zum Gewehre, nehme den Lauf an meinen Oberschenkel, so dass er genau in die Verlängerung desselben zu liegen kommt, und drücke ab. Das ist schwer, sehr schwer, zumal man nur die rechte Hand dazu nehmen darf, da beim Gebrauche beider Hände der Vorgang keineswegs diese notwendige scheinbare Harmlosigkeit besitzen würde. Mit dieser einen Hand das Gewehr richten, es fest an den Oberschenkel halten und dann abdrücken, das bringen Hunderte nicht fertig.
Dabei ist noch gar nicht mitgerechnet, wie schwer es ist, in dieser Lage und ohne das Auge an das Visier bringen zu können, ein sichtbares Ziel zu nehmen. Und dieses Ziel besteht noch dazu nur aus zwei kaum und ungewiss sichtbaren Punkten, mitten in einer vom Flackenfeuer überzitterten und vielleicht auch vom Winde bewegten Laub- und Blättermasse. Dies meinte Winnetou, als er vom Knieschusse sprach. Er war Meister in demselben. Mir war dieser Schuss meist deshalb nicht leicht geworden, weil mein Bärentöter so schwer wog und mit einer Hand in dieser Weise kaum regiert werden konnte. Die fortgesetzte Übung brachte mich dann aber doch zu dem gewünschten Erfolge. Während die anderen alle sich durch das resultatlose Durchsuchen der Umgebung befriedigt oder beruhigt fühlten, war dies mit Winnetou nicht der Fall. Er stand nach einiger Zeit wieder auf und entfernte sich, um die Forschung selbst noch einmal vorzunehmen und fortzusetzen. Es verging über eine Stunde, bis er wiederkam. »Es ist kein Mensch da«, sagte er. »Sam Hawkins wird sich also wohl geirrt haben.« Trotzdem stellte er statt der bisherigen zwei nun vier Wachen aus und wies sie an, möglichst aufmerksam zu sein und im Umkreis des Lagerfeuers öfters abzupatrouillieren. Dann legten wir uns schlafen. Mein Schlaf war kein ruhiger. Ich wachte öfters auf und hatte in den Zwischenzeiten kurze, aber unangenehme Träume, in denen Santa mit seinen drei Gefährten die Hauptrolle spielte. Das war gewiss die einfache, leicht erklärliche Folge unserer Begegnung mit ihm, gab aber, als wir mit dem Morgen aufstanden, seiner Person eine Bedeutung, die ich mir vergeblich auszureden suchte. Man macht ja die Erfahrung, dass die Person, von welcher ein Mensch träumt, dann eine größere Wichtigkeit für ihn besitzt als vorher. Nach dem Frühstücke, welches aus Fleisch und einer Einrührung von Mehl in Wasser bestand, machte sich Inchuchuna mit seinem Sohne und seiner Tochter auf den Weg. Ehe sie ging, bat ich um die Erlaubnis, sie wenigstens eine Strecke weit begleiten zu können. Damit sie überzeugt sein sollten, dass ich dies nicht in der Absicht tue, den Weg nach dem Goldort zu finden, sagte ich ihnen, dass ich den Gedanken an Santa nicht loswerden könne. Ich wunderte mich über mich selber, denn ich hegte, ohne irgendeinen stichhaltigen Grund zu haben, heute früh die Überzeugung, dass er mit seinen Leuten doch zurückgekehrt sei. Das war wohl die Folge meiner Träume. »Mein Bruder braucht sich nicht um uns zu sorgen«, antwortete Winnetou. »Um ihn zu beruhigen, werde ich noch einmal nach Spuren suchen. Wir wissen, dass er nicht nach Gold strebt, aber wenn er auch nur eine kurze Strecke mit uns ginge, würde er den Ort ahnen und ganz sicher dann das Fieber bekommen, welches nach dem tödlichen Staube strebt und das Bleichgesicht nicht eher verlässt, bis es an Leib und Seele zugrunde gegangen ist. Wir bitten dich also nicht aus Misstrauen, sondern aus Liebe und Vorsicht, nicht mit uns zu gehen.« Damit musste ich mich bescheiden. Er forschte noch einmal nach, ohne aber eine Spur zu entdecken, und dann gingen sie fort. Daraus, dass sie nicht ritten, zog ich den Schluss, dass der Ort, den sie aufsuchen wollten, nicht sehr weit entfernt sein könne. Ich legte mich ins Gras, brannte mein Calumet an und unterhielt mich mit Sam, Dick und Will, alles nur, um meine grundlosen Befürchtungen loszuwerden. Aber ich hatte keine Ruhe. Ich stand bald wieder auf. Es war etwas in mir, was mich forttrieb. Darum warf ich das Gewehr über und entfernte mich. Vielleicht entdecke ich ein Wild, welches meine Gedanken ablenkte. Inchuchuna hatte das Lager südwärts verlassen. Darum ging ich nordwärts, damit es ja nicht heißen solle, dass ich auf verbotenen Wegen gehen wolle. Als ungefähr eine Viertelstunde vergangen war, traf ich zu meinem Erstaunen auf eine Fährte, welche von drei Personen hinterlassen worden war. Sie hatten Mokassins getragen. Ich unterschied zwei große, zwei mittlere und zwei kleine Füße. Die Spuren waren neu. Das mussten Inchuchuna, Winnetou und Nchochi gewesen sein. Sie hatten sich südwärts entfernt, dann aber ihren Weg nach Norden genommen, natürlich um uns zu täuschen. Wir sollten den Fundort des Goldes im Süden vermuten. Durfte ich weitergehen? Nein. Es war möglich, dass sie mich sahen. Höchstwahrscheinlich stießen sie bei ihrer Rückkehr auf meine Spur, und da sollte bei ihnen nicht der Gedanke aufkommen, dass ich ihnen heimlich nachgelaufen sei. Aber in das Lager wollte ich auch noch nicht, und so spazierte ich in östlicher Richtung weiter. Schon nach kurzer Zeit musste ich wieder anhalten, denn ich traf auf eine zweite Fährte. Die Untersuchung derselben ergab, dass sie von vier Männern stammte, welche Stiefel mit Sporen getragen hatten. Ich dachte sofort an Santa. Die Spur führte nach der Richtung, in welcher ich die beiden Häuptlinge wusste, und schien aus einem nicht weit entfernten Gebüsch zu kommen aus welchem einige noch belaubte Scharlacheichen hoch emporragten. Dorthin musste ich zunächst. Es war richtig. Die Fährte kam aus diesem Gebüsch, und als ich in dasselbe eintrank, fand ich die vier Pferde angebunden, welche Santa und seine Leute geritten hatten. Dem Boden war deutlich anzusehen, dass die vier Kerls hier während der Nacht geherbergt hatten. Sie waren also doch umgekehrt. Warum? Jedenfalls unseretwegen. Sie trugen sich gewiss mit den Gedanken herum, welche Winnetou mir gestern erklärt hatte. Sam Hawkins hatte gestern Abend sich nicht geirrt, sondern wirklich zwei Augen gesehen, den Späher aber durch sein falsches Verhalten vertrieben, noch ehe der Schuss abgefeuert wurde. Wir waren also belauscht worden. Santa beobachtete uns, um einen Augenblick zu erwarten, an welchem er den, auf den er es abgesehen hatte, allein abfangen könne. Aber diese Stelle war so weit von unserem Lager entfernt. Wie konnte er uns da beobachten? Ich betrachtete die Bäume. Sie waren zwar sehr hoch, doch nicht zu stark und leicht zu erklettern. Die Rinde des einen zeigte Risse, welche nur von Sporen eingeritzt sein konnten. Man war also hinaufgeklettert, und von dieser Höhe aus konnte man unbedingt, wenn nicht das Lager selbst, aber doch jeden, der dasselbe verließ, recht gut sehen. Himmel, welcher Gedanke kam mir jetzt? Wovon hatten wir gestern Abend gesprochen, ehe Sam die Augen entdeckte? Davon, dass in Chuchuna heute fortgehen wollte, um ihm mit seinen Kindern Gold zu holen. Das hatte der Lauscher gehört. Heute früh war die Eiche von ihm bestiegen worden, und da hatte er die drei Erwarteten vorüberkommen sehen. Kurz darauf war er ihnen mit seinen drei Spießgesellen gefolgt. »Winnetou in Gefahr! Nchuchi und ihr Vater auch! Ich musste fort, augenblicklich fort und möglichst schnell hinter den Buschkleppern her. Ich durfte mir gar nicht Zeit nehmen, vorher nach unserem Lager zurückzukehren, um dasselbe zu alarmieren.« Rasch band ich eins der vier Pferde los, zog es aus dem Gebüsch ins Freie, schwang mich auf und galoppierte auf einer eigenen Fährte, welche sich bald mit den Spuren der Häuptlinge vereinte, den Halunken nach. Dabei suchte ich nach Anhaltepunkten, zu erraten, wo, falls ich diese Fährte verlieren sollte, der Fundort des Goldes gesucht werden müsse. Winnetou hatte von einem Berge, den er Nugget Seal nannte, gesprochen. Nuggets sind Goldkörner, welche man in verschiedener Größe findet. Seal ist ein Apachenwort und bedeutet Berg. Nugget Seal heißt also Nuggetberg. Der Ort lag so nach jedenfalls hoch. Ich musterte die Gegend, durch welche ich jagte. Nördlich von mir, gerade in meiner Richtung, lagen einige beträchtliche Höhen, welche mit Wald bewachsen waren. Eine von ihnen musste der Nuggetberg sein, das war für mich in diesem Augenblicke zweifellos. Der alte Gaul, auf welchem ich saß, war mir nicht schnell genug. Ich riss im Vorüberjagen eine Rute von einem Busch und trieb ihn mit derselben an. Er tat, was seine Kräfte vermochten, und die Ebene verschwand hinter mir. Die Berge öffneten sich. Die Spur führte zwischen zwei derselben hindurch, doch konnte ich sie nach einiger Zeit nicht mehr erkennen, denn die Bergwasser hatten hier viel grobes Steingeröll von den Höhen geschwemmt. Ich stieg aber trotzdem nicht ab, denn es verstand sich ganz von selbst, dass die Gesuchten hier weiter das Tal hinaufgegangen waren. Später aber öffnete sich rechts eine Seitenschlucht, deren Grund ebenso steinig war. Jetzt galt es zu erfahren, ob sie da rechts abgewichen oder geradeaus gegangen waren. Ich sprang aus dem Sattel und untersuchte das Geröll. Es wurde mir nicht leicht, die Spur zu entdecken. Ich fand sie aber doch. Sie führte in die Schlucht hinein. Ich stieg wieder auf und folgte ihr. Bald aber teilte sich der Weg und ich musste abermals absteigen. Voraussichtlich geschah dies später wieder, und da konnte mir das Pferd nur hinderlich sein. Ich band es also an einem Baum und eilte zu Fuße weiter, nachdem ich gesehen hatte, wohin die Fährte wies. Ich hastete in einem engen, felsigen Gerinne weiter, in welchem sich jetzt kein Wasser befand. Die Angst trieb mich zu einer Eile an, welche mir nach und nach den Atem raubte. Auf einer scharfkantigen Höhe angekommen, musste ich stehen bleiben, um die Lunge ruhiger werden zu lassen. Dann ging es weiter, drüben ein Stück hinab, bis die Spur plötzlich links in den Wald einbog. Ich rannte mehr, als ich lief, unter den Bäumen hindurch. Sie standen erst dicht beisammen, dann weiter auseinander, bis es so licht vor mir wurde, dass ich annahm, einen freien Platz vor mir zu haben. Noch hatte ich denselben nicht erreicht, da hörte ich mehrere Schüsse fallen. Einige Augenblicke darauf erscholl ein Schrei, der mir wie ein Degen durch den Körper drang. Es war der Todesschrei der Apachen. Nun rannte ich nicht nur, sondern ich schnellte mich förmlich weiter, in langen Sätzen wie ein Raubtier, welches sich auf seine Beute werfen will. Wieder ein Schuss und noch einer, das war das Doppelgewehr Winnetous. Ich kannte seinen Knall. Gott sei Dank, er lebte also noch, denn wer tot ist, kann nicht schießen. Ich hatte nur noch einige Sprünge zu tun,
Dann hatte ich die Lichtung erreicht und blieb unter dem letzten Baum stehe, denn was ich sah, fesselte meinen Fuß förmlich an den Boden. Die Lichtung war nicht groß. Mitten auf ihr lagen Inshu-Chuna und seine Tochter. Ob sie noch lebten, sich noch bewegten, konnte ich zunächst nicht bestimmen. Unweit davon befand sich ein kleiner Felsblock, hinter welchem Winnetou steckte. Er war soeben beschäftigt, sein abgeschossenes Gewehr wieder zu laden. Links von mir standen zwei Kerls, von Bäumen beschützt, mit angelegten Gewehren bereit, sofort zu schießen, sobald sich Winnetou eine Blöße geben werde. Rechts von mir schlich ein Dritter vorsichtig unter den Bäumen hin, um Winnetou zu umgehen und ihm in den Rücken zu kommen. Der Vierte lag grad vor mir, tot, durch den Kopf geschossen. Die zwei waren für den Augenblick dem jungen Häuptlinge gefährlicher als der Dritte. Ich nahm den Bärentöter auf und schoss sie beide nieder. Dann sprang ich, ohne mir vorher Zeit zum Laden zu nehmen, hinter dem Dritten her. Er hatte meine Schüsse gehört und sich rasch umgedreht. Er sah mich kommen, zielte auf mich und drückte ab. Ich sprang zur Seite. Er traf mich nicht, da gab er sein Spiel verloren und floh in den Wald hinein. Ich eilte ihm nach, denn es war Santa. Ich wollte ihn fangen, aber die Entfernung zwischen ihm und mir war so groß gewesen, dass ich ihn zwar am Rande der Lichtung hatte sehen können, im Walde jedoch nicht mehr sah. Ich musste mich also nach seinen Fußeindrücken richten. Da konnte ich leider nicht so schnell hinter ihm her, wie ich wollte. Es war nicht möglich, ihn einzuholen. Darum kehrte ich schon nach kurzer Zeit wieder um, zumal ich mir sagte, dass Winnetou mich vielleicht brauchen werde. Er kniete, als ich die Waldblöße wieder erreichte, bei seinem Vater und seiner Schwester, ängstlich suchend, ob noch Leben in ihnen sei. Als er mich kommen sah, stand er für einen Augenblick auf. Seine Augen hatten einen Ausdruck, den ich niemals vergessen werde. Es sprach ein fast wahnsinniger Grimm und Schmerz aus ihnen. »Mein Bruder Old Shatterhand sieht, was geschehen ist. Nchochi, die schönste und beste der Apachentöchter, wird nicht nach den Städten der Bleichgesichter gehen. Es ist noch ein wenig Leben in ihr, aber sie wird wohl ihre Augen nicht wieder öffnen.« Ich war keines Wortes fähig. Ich konnte nichts sagen und nichts fragen. Wonach hätte ich auch fragen sollen? Ich sah ja, wie es stand. Sie lagen in einer tiefen Blutlache nebeneinander. Inshu-Chuna mitten durch den Kopf und Schöner Tag durch die Brust geschossen. Er war sofort tot gewesen. Sie atmete noch, schwer und röchelnd, während die schöne Bronze ihres Gesichtes immer matter und matter wurde. Die vollen Wangen fielen ein, und der Ausdruck des Todes breitete sich über die mir so teuren Züge. Da bewegte sie sich leise. Sie wendete den Kopf nach der Seite, wo ihr Vater lag, und öffnete langsam die Augen. Sie sah Inshu-Chuna im Blute liegen und erschrak auf das Heftigste, nur dass bei ihrer Mattigkeit der Schreck nicht den lebhaften Ausdruck wie sonst finden konnte. Sie schien nachzusinnen, dann kam sie zum Bewusstsein dessen, was geschehen war, und fuhr sich mit dem kleinen Händchen nach dem Herzen. Sie fühlte das warme, von dort entrinnende Blut und stieß einen tiefen, röchelnden Seufzer aus. »Nchochi, meine gute, einzige Schwester!« klagte Winnetou mit einem Ausdruck seiner brechenden Stimme, der unmöglich in Worten wiedergegeben werden kann. Da erhob sie den Blick zu ihm. »Winnetou, mein Bruder!« flüsterte sie. »Räche, räche mich!« Dann glitt ihr Auge von ihm zu mir herüber, und ein frohes, aber schneller sterbendes Lächeln spielte um ihre erblichenen Lippen. »Old Shatterhand«, hauchte sie, »du bist da. Nun sterbe ich so.« Mehr hörten wir nicht, denn der Tod ließ sie nicht aussprechen, sondern schloss ihr für immer den Mund. Es war, als wolle mir das Herz zersprengen. Ich musste mir Luft machen, sprang auf, denn wir hatten uns bei ihr niedergekniet, und stieß einen lauten, lauten Schrei aus, dessen Echo von den Wänden der benachbarten Berge widerhallte. Ende von Kapitel 5, Teil 5.